Ich rufe die Feuerwehr, wenn die Katze auf dem Baum sitzt und sie fast runterfällt.
Wenn ein Kind zum Beispiel auf ein Haus geklettert ist, wenn es nicht alleine wieder runterkommt.
Wenn es brennt oder wenn irgendein Notfall vorliegt, dass jemand verletzt ist oder wo eingeklemmt.
Wenn ein Mensch in einem Auto ist, die Tür geht nicht auf und ein Mensch ist im Auto und es passiert ein Unfall, dann kommen die Feuerwehr und haben extra Werkzeuge für solche Situationen.
Bei uns hat mal gegenüber das Haus gebrannt. Dann kam halt die Feuerwehr und hat das gelöscht und jetzt wird das abgerissen und ein neues hingebaut.
Einer der Schüler des Ratsgymnasium Minden kennt sich mit der Feuerwehr besonders gut aus. Er heißt Marek, ist 14 Jahre alt und schon seit 5 Jahren Mitglied der Jugendfeuerwehr.
In der Jugendfeuerwehr trifft man sich halt gemeinsam, jeden zweiten Montag meist. Und wir lernen dann da halt Sachen über die Feuerwehr. Wir von der Jugendfeuerwehr machen halt auch selber Übungen, wenn wir Tag der offenen Tür haben bei uns am Gerätehaus. Wir haben dann Feuerkörbe oder einfach halt ein Beispielfeuer, was dann halt auch gelöscht wird.
Marek könnte sich sogar vorstellen, nach der Schulzeit Feuerwehrmann zu werden. Und was einen da erwartet, darf ich mir jetzt mal bei der Feuerwache Bielefeld anschauen. Ich treffe Dirk Düsterhöft, 42 Jahre alt und seit gut 20 Jahren Feuerwehrmann.
Ja, mein Spitzname ist Düse. Das kommt einfach von meinem Nachnamen Düsterhöft. Das ist dann so ein bisschen kürzer, das kann man sich leichter merken. War vielleicht die ersten Jahre aber auch dem geschuldet, dass ich immer ein bisschen schneller unterwegs bin.
Fast alle Feuerwehrleute haben einen Spitznamen, meint Düse. Das ist praktisch, dann kann man sich viel schneller verständigen. Manchmal sitzt Düse auch in der Leitstelle und nimmt die Notrufe entgegen. Das zeigt er mir jetzt.
Machst du mir einmal auf, bitte? Hier kommt der Bereich, wo wir erstmal leise sein müssen. Wir gehen jetzt in das Herzstück der Feuerwehr, das ist die Leitstelle. Hier gehen alle Notrufe ein, die über die 112 gewählt werden, also egal ob es Feuer- oder Rettungsdienst ist. Und wir gucken mal, ob die Kollegen stark beschäftigt sind.
Die Leitstelle ist ungefähr so groß wie 2 Klassenzimmer. 5 Männer sprechen am Telefon, sie sitzen vor mehreren Monitoren. Da können Sie zum Beispiel sehen, welches Krankenhaus noch Betten frei hat und ob sich Unwetter entwickeln.
Das Häufigste, was wir machen, sind Rettungseinsätze. Das heißt, dass jemand entweder zu Hause gestürzt ist, sich verletzt hat, dass irgendwo ein Verkehrsunfall ist, dass Leute einen Herzinfarkt oder Schlaganfälle haben. Das ist der Großteil unserer Tätigkeit. Der andere Teil sind halt dann feuerwehrspezifische Sachen. Das geht mit einer Ölspur los. Manchmal auch die berühmte Katze auf dem Baum, wobei das eher selten ist. Aber auch Brände und Hilfeleistungen.
Durchschnittlich einmal pro Minute klingelt das Telefon in der Leitstelle. Ein ganz schön verantwortungsvoller und stressiger Job, meint Düse.
Man muss innerhalb von ein paar Sekunden eigentlich beurteilen, was ist da draußen los bei dem Anrufer. Handelt es sich um Feuer? Ist es ein Hilfeleistungseinsatz, also sprich einen Verkehrsunfall zum Beispiel? Oder ist jemand in der Wohnung eingeschlossen und ist gestürzt und kann nicht mehr selber öffnen? Oder ist es ein Rettungsdiensteinsatz? Ist dieser Rettungsdiensteinsatz so schwer, dass ein Notarzt vielleicht mitfahren muss?
Wir schauen jetzt bei einem Disponenten in der Leitstelle über die Schulter.
Ich bin der Björn. Hallo.
Momentan ist es sehr ruhig, aber die nächsten Sekunden kann halt ein Notruf reinkommen, jeglicher Art. Oder auch ein Krankentransporter bestellt wird. Aber ich sehe, da kommt ein Notruf. Notruf der Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Ja. Okay. Sie sind also jetzt da vor Ort. Sie sehen es, ja? Ganz schwarz.
Da kommt rauf. Björn fragt beim Anrufer nach der genauen Adresse und ob Menschen im Haus sein könnten. Nein. Er entscheidet blitzschnell, welche Löschfahrzeuge ausrücken sollen und löst über den Computer Alarm aus. Auch die Polizei wird informiert. Ein Kollege recherchiert übers Einwohnermeldeamt, wie viele Menschen in der betroffenen Wohnung leben.
Okay, alles klar. Die Kollegen sind alarmiert auf dem Weg zu Ihnen. Ja, stellen Sie sich bitte an die Straße, nehmen die Kollegen einen Empfang. Begeben Sie sich nicht in Gefahr. Wir sind in 5-6 Minuten bei Ihnen, ja? Okay, tschüss. So, jetzt haben wir ein Brandereignis in einem Ortsteil Gellertagen. Das ist ein Ortsteil von Bielefeld. Und ich habe die Kollegen jetzt über diesen Meldeempfänger alarmiert. Das heißt, die haben am Gürtel so ein kleines Gerät, das piept. Und jetzt mache ich noch eine Durchsage auf den Wachen. Achtung, es erfolgt Alarm für den Löschzug der Hauptwache. Zu einer Feuermeldung mit Personenschaden im Bereich Gellershagen.
Einsatzplatz 00115 muss mitgenommen werden.
Jetzt geht es ganz schnell. Höchstens 3 Minuten dauert es, bis der Löschzug ausrücken wird. Das heißt, alles bleibt stehen und liegen und die Feuerwehrleute rasen in die Halle, rutschen die Stange runter, ziehen ihre Stiefel und Schutzjacken an, schnappen sich ihren Helm und springen ins Löschfahrzeug. Und schon geht's los. Wenn ich das dann so höre, dann werde ich gleich ein bisschen aufgeregt. Geht euch das denn auch so, dass da immer so ein bisschen Nervenkitzel dann im Spiel ist?
Also das meiste ist Routine, das kennt man dann auch. Es gibt aber schon so Einsätze, wo man weiß, es ist ein schwerer Unfall. Man hört vielleicht noch Leute im Hintergrund schreien oder wenn irgendwo Kinder verletzt sind. Dann wird man doch noch mal ein Stück auch nervös. Aber an der Einsatzstelle versuchen wir, egal eigentlich was anliegt, ruhig und vernünftig zu arbeiten, weil die Hektik ist der Feind des Feuerwehrmannes.
Kostet das dann viel Überwindung, in ein brennendes Haus zu gehen?
Überhaupt nicht, nein. Also da habe ich mir bei sowas noch nie Sorgen gemacht. Schlimmer ist es zum Beispiel, wenn es im Keller irgendwo brennt, bei einem Kellerbrand, weil das ist meistens sehr eng, das ist sehr verwinkelt. Man sieht fast nichts, weil der Rauch kann meistens nicht aus großen Fenstern irgendwo abziehen. Und die Leute lagern halt im Keller auch viele brennbare Sachen. Da habe ich dann schon mehr Respekt dann einfach vor.
Während die Kollegen zum Einsatz ausrücken, zeigt Düse mir seinen Schlafraum. Denn er und seine Kolleginnen und Kollegen haben 24-Stunden-Dienste. Sie leben also für einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf der Wache. Wenn keine Einsätze sind, üben sie, reparieren die Feuerwehrautos, machen Rettungswagen sauber. Auf einer großen Magnettafel schiebt Düse einen Magnet auf den Raum 137, Bett 2. Dort wird er heute Nacht schlafen, falls Zeit dafür ist. Wir gehen mal zum Schlafraum.
So, das ist jetzt hier mein Ruheraum. Hier habe ich auch einen Schrank. In dem Schrank habe ich dann so meine ganze Ausrüstung ein bisschen drin. Meine blaue Hose und mein blaues Poloshirt. Und hier habe ich aber auch so Sachen wie mein Duschzeug und auch ein paar Erinnerungen an zu Hause. Hier hängt ein Foto von meiner Frau und meinen Jungs mit drauf. Da hängen ein paar schöne Bilder, die ich immer ganz gerne anschaue. Ich gehe gerne in die Berge. Das ist ein schöner Ausgleich. Deswegen habe ich mir die aufgehängt. Und mit Unterhalt hat man auch mal einen ganz besonderen Einsatz in seinem Leben, wo ich vielleicht von dem Einsatz was kopiert habe und mir aufgehängt habe. Das ist dann auch eine schöne Erinnerung, weil man sich dann gerne daran erinnert, wenn man irgendwo helfen konnte.
Düse hat sich zum Beispiel eine Kopie von den Herztönen eines Menschen gemacht, den er wiederbelebt hat. Außerdem hat er Schuhe und Handtücher im Schrank. Ein bisschen erinnert der Raum mit den 2 Betten an die Jugendherberge.
Das hat ein bisschen damit zu tun und dadurch, dass wir auch die Betten hier alles selber beziehen oder die dann täglich wechseln auch, hat das so ein bisschen was von Jugendherberge auch.
Wenn Düse dann nachts ausruht und ein Einsatz ist, geht überall das Licht an, der Gong ertönt, sein Pieper vibriert.
Das ist mein Weg hier nachts. Ich muss hier so ein paar Schritte gehen. Und wir haben dann an der Rutschstange so eine Glastür davor, dass nicht mal aus Versehen einer runterfällt. Ich drücke hier auf den Schalter, dann geht die Tür auf und dann gehe ich an die Stange und rutsche runter.
Oh. Ach, das ist ja cool.
Schon da.
Jetzt bist du ein paar Meter tiefer als ich. Wie viele Meter sind das? Weißt du es?
Ich würde es mal schätzen, so 6 bis 7 Meter sind es bestimmt.
Das geht natürlich rucki-zucki.
Genau, die ist ganz schön dick, damit man sich ordentlich dran festhalten kann. Weil wenn man hier abrutscht, das wäre blöd. Oder wenn man zu schnell aufkommt unten und mit dem Fuß umknickt, kann man nicht mit rausfahren. Und wir brauchen hier jeden Mann und jede Frau beim Einsatz.
Über 300 Menschen arbeiten bei der Feuerwehr Bielefeld, auch im Büro. Natürlich gibt es auch Feuerwehrfrauen. Es sind aber nur 10.
Das ist sehr schön, weil das auch eine Abwechslung zu uns reinbringt und der Beruf ist genauso für Frauen und Männer genauso geeignet.
Da wären wir vielleicht gleich beim Thema, was man gut können sollte als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Was denkst du, was sollte man so mitbringen?
Also sportlich sollte man schon sein. Man sollte auch Spaß an Bewegung haben und man sollte auch bereit sein, einen gewissen Stress auszuhalten. Ja, also wenn man morgens direkt zu ein paar Einsätzen raus muss, vielleicht noch nicht gefrühstückt hatte, noch keinen Kaffee hatte oder wenn man nachts öfters raus muss, man muss schon auch belastbar sein. Also der Beruf ist schon mitunter auch mit Stress verbunden. Und was ganz wichtig ist, man sollte gerne mit Menschen zu tun haben. Also nicht nur im Rettungsdienst oder in der Feuerwehr mit Menschen umgehen, mit Patienten umgehen, sondern auch mit den Kollegen auf der Wache, dass man gerne in der Gemeinschaft ist. Das bringt alle weiter.
Düse zeigt mir noch die Kantine, in der die Feuerwehrleute selber kochen. Jeder ist mal dran und macht Frühstück und Essen für alle.
Ich koche auch sehr gerne, ja. Zwischendurch. Hier auf der Hauptwache, wo wir sind, tauschen wir das durch. Aber wir haben auch kleinere Feuerwachen und da muss dann wirklich auch jeder ran. Egal, ob er kochen kann oder nicht. Das muss man als Feuerwehrmann auch ein bisschen im Griff haben. Aber ich sag mal, Brötchen schmieren und Frikadellen morgens machen, das schafft jeder.
Also hier ist eine Kantine, wie man sich das vorstellt. Eine relativ kleine Kühlschränke mit kalten Getränken.
Süßigkeiten. Ja, also der Feuerwehrmann schleckert auch gern zwischendurch mal.
Wer Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden will, der macht eine Ausbildung, die 18 Monate dauert. Davor lernt man aber erstmal einen Beruf. Das war bei Düse auch so.
Es hat eigentlich jeder ein Vorleben vor der Feuerwehr. Mein Vorleben war in der Bank. Ich habe früher Papier verwaltet und Geld gezählt. Das war mir aber nicht aufregend genug. Und ich wollte auch mit Menschen in einem Team arbeiten. Und das finde ich in der Feuerwehr. Und da fiel die Entscheidung nicht schwer, nach dem Zivildienst zur Feuerwehr zu gehen. Aber in erster Linie sind die Kollegen Handwerker, bringen einen handwerklichen Beruf mit.
Aber auch Köche, Konditoren, Elektriker, Tischler und Automechaniker können zur Feuerwehr gehen.
Die Gemeinschaft ist das große Plus, was wir hier haben. Das ist auch das Schöne, weil wir haben ja mitunter auch Einsätze, die uns belasten. Da kann man ja auch nicht einen Schalter umlegen und sagen, das stört mich jetzt nicht, was da passiert ist eben bei dem Einsatz oder was vielleicht vor einer Woche passiert ist. Manchmal fiebert man auch ein Stück weit mit, wenn irgendein besonderer Einsatz war, ob man dann aus dem Krankenhaus nochmal eine Rückmeldung kriegt, ob es ihm besser geht, ob er auf dem Wege der Besserung ist. Und das Schöne ist dann, dass man Kollegen hat, die verstehen, um was es geht in diesem Beruf, mit denen man sich austauschen kann.
Wenn jemand in der Isar schwimmt und dann zum Beispiel nicht mehr schwimmen kann, dann rufe ich die Feuerwehr an.
Die passen auch auf, wenn Überschwemmungen sind, dass die versuchen zu stoppen.
Wenn jetzt ein Keller irgendwie mit Wasser vollgelaufen ist, probieren die das auch irgendwie auszupumpen oder so. Es gibt auch Rettungstaucher von der Feuerwehr.
Einsatz für den Wasserrettungszug, Person droht zu ertrinken.
Auch wenn so ein Notruf ertönt, muss es schnell gehen. Die Feuerwehr rettet auch Menschen aus dem Wasser oder birgt zum Beispiel nach Unfällen Autos aus Seen. In Deutschland arbeiten rund 1400 Feuerwehrleute als Rettungstaucher. Mindestens einmal pro Woche wird trainiert. Und ich darf zuschauen.
Florian 691.
Mit dem roten Wassernotfahrzeug, das aussieht wie ein Lieferwagen, rücken wir aus zum Lußsee, einem kleinen See bei München. Mit dabei sind die Feuerwehrtaucher Matthias Köhler und Patrick Schaaf und ihr Trainer und Einsatzführer Werner Stock, der die Übung erklärt.
Wir versenken eine Übungspuppe und eine Wasserpuppe, dass der Taucher die dann findet. Gut, legen wir los. Taucher wird der Matthias.
Feuerwehrtaucher Matthias Köhler rüstet sich aus. Mit einem schwarz-gelben Neoprenanzug, damit er im Wasser nicht friert, Taucherflossen an den Füßen, einem schweren Bleigurt um die Hüfte, damit ihn das Wasser nicht nach oben trägt, einer Maske überm Gesicht und natürlich einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Seine Kollegen rudern in der Zwischenzeit mit einem roten Schlauchboot auf den See. Im Boot ist die Übungspuppe. Sie sieht ein bisschen so aus wie eine Schaufensterpuppe in Badehose und ist so schwer wie ein erwachsener Mann.
So ungefähr 20 Meter vom Ufer entfernt, bitte die Puppe versenken.
So, und jetzt geht die Puppe über Bord.
Schmeiß es raus!
Eine rote Boje markiert die Stelle, an der die Puppe in etwa auf dem Grund liegen müsste.
Sind wir starten?
Ja.
So, der Rettungstaucher Matthias, der geht jetzt in den See rein, rückwärts. Jetzt ist er bestimmt schon so 10 Meter vom Ufer entfernt. Und Matthias ist mittlerweile schon abgetaucht. Man sieht Luftblasen, wo der Matthias jetzt gerade untergetaucht ist.
What?
Neben mir am Ufer steht Patrick Schaaf. Er ist der sogenannte Signalmann. Er hat einen großen Kopfhörer auf und kann mit dem Taucher sprechen. Ziemlich cool, dass das klappt.
Also hörst du, auf wie viel Meter bist du?
Ich bin jetzt auf 8 Meter Wassertiefe.
Okay, und wie kalt ist das Wasser? Neun Grad Wassertemperatur, verstanden?
Patrick hält am Ufer in der Hand ein Seilende. Das andere Ende ist am Rettungstaucher befestigt. Auch diese sogenannte Signalleine ist dafür da, dass die beiden Männer sich verständigen können. Schließlich kann die Sprechverbindung auch mal ausfallen.
Die Leine muss immer stramm sein, dass man immer Kontakt zum Taucher hat. Und es gibt auch verschiedene Leinenzugzeichen, also ob man einmal oder zweimal, dreimal, viermal an der Leine zieht, weiß dann der Taucher, was gemeint ist, ob er zurückkommen soll, ob er nach links oder nach rechts tauchen soll. Und so kann man den Taucher dann dahin lotsen, wo man ihn von Land aus praktisch sieht, wo man ungefähr denkt, wo der Verunfallte sich befindet.
Und was sind so die schwierigsten Einsätze als Rettungstaucher?
Ja, schwierige Einsätze ist immer an Strömung. Zum Beispiel, wenn an Strömungen Einsätze stattfinden oder bei Hochwasser, dann muss man abwiegen, ob man überhaupt einen Taucher einsetzen kann oder nicht.
Manchmal finden die Taucher im Wasser dann auch außergewöhnliche Dinge.
Diebesgut oder Tresor, Fahrräder, Pistolen haben wir schon gefunden. Da muss man dann natürlich die Polizei nachholen. Flaschen, Schmuck, alles Mögliche.
Ja, jetzt ist der Matthias wieder aufgetaucht mit der Puppe im Arm. Er schwimmt auf dem Rücken, ne?
Er ist auf dem Rücken, genau. Und der Signalmann unterstützt das Ganze. Zieht die beiden ans Ufer.
Matthias hat die Puppe mittlerweile zurück ans Ufer gebracht. Das ging ruckzuck. Das Training hat perfekt geklappt. Die Rettungstaucher der Feuerwehr sind 24 Stunden am Tag im Einsatz. Im Sommer wie im Winter. Einsatzleiter Werner Stock ist seit 30 Jahren dabei und erzählt von seinem schönsten Erlebnis.
Ich weiß es noch, im Winter haben wir mal eine alte Frau gehabt, die war an der Wasseroberfläche und die konnten wir retten. Und sowas ist immer schön, wenn man eine Person retten kann, die wo fast unverletzt ist. Das ist eigentlich am schönsten.
Ist das natürlich sehr, sehr schwer, aber ich glaube, das macht auch sehr viel Spaß und man kann auch sehr viel Leben retten. Also nicht nur von Menschen, sondern auch von Tieren.
Was denkt ihr denn, was macht einen guten Feuerwehrmann oder eine gute Feuerwehrfrau aus?
Leute, die auch wirklich was riskieren. Ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand in ein Haus läuft, wo es brennt, um dort halt Leute zu retten.
Im Winter passiert es immer wieder, dass Menschen oder auch Tiere auf zu dünnen Eisflächen einbrechen. Auch das ist ein Fall für die Feuerwehr. Allein in München kommt das rund 30 Mal im Jahr vor. Zur Rettung gibt es extra einen Eisrettungsschlitten. Und Matthias und Patrick suchen noch eine Freiwillige, die sie übungsweise aus dem Eis retten können. Das mache ich gern. Wir treffen uns bei frostigem Wetter am Nymphenburger Schlosskanal. Die Eisfläche glitzert und hat schon Löcher. Natürlich bekomme ich erstmal die richtige Ausrüstung. Okay, dann steige ich mal rein in diesen schwarzen riesigen Anzug. Der sieht recht groß aus. Auf geht's.
Probieren wir das mal. Die Beine voraus.
Ja.
Das ist ein sogenannter Trockentauchanzug im Vergleich zum, was die Taucher normalerweise bei uns anhaben, ein Neoprenanzug, der ist nass. Also es kommt mit dem Wasser in Kontakt, bei dem Anzug eben nicht. Deswegen Trockentauchanzug. Aber da kommt dann eine Haube dazu, da sind Schuhe mit angebracht und eine Dichtung am Hals. Und somit ist der ganze Körper trocken.
Ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
Okay, ich bin der Luca von der Feuerwehr.
Nein. Wird nicht so schlimm.
Ganz sicher nicht.
Okay, kommst du auch mit ins Wasser? Oder?
Ich werde wahrscheinlich sichern, ja. Und dann können wir loslegen.
Ich habe schon gehört, das Wasser ist 4 Grad kalt.
Ja, das ist ja zumindest wärmer als hier draußen.
Hier draußen sind gerade, glaube ich, ungefähr minus 10.
In etwa, ja.
Luca, Capriati und ich stehen nun direkt am Ufer des Schlosskanals. Auf der einen Seite ist eine Eisschicht, auf der anderen Seite das eisige Wasser.
Pack was?
Mal ein bisschen aufs Feste und auch vom Festen auf alle Viere rückwärts dann so ein bisschen hinmarschieren.
Rückwärts, okay, ja. Alles klar. Okay. Hält uns beide das Eis? Ja, ja. Wissen wir nicht, oder?
Das sehen wir dann gleich. Hier schaut's gut aus.
Sehr geil groß.
Die Eisfläche, die ist super glatt und durchsichtig. Man kann gucken bis auf den Grund von diesem Gewässer. Da sieht man auch die Steine so durchschimmern. Bei dir hat's geknackt. Ja. Ei, ei, ei. Oh. Ich habe jetzt hier die Eiskante erreicht.
Aha.
Ich traue mich nicht.
Können Sie sich auch einfach hinlegen und reinrutschen?
Ja. Ich stelle mir einfach vor, es ist Sommer und ich gehe ins Schwimmbecken. Und jetzt lasse ich mich vorsichtig ins Eisloch ab.
Oh, okay.
Ja, also ich glaube, der Neoprenanzug füllt sich mit Wasser. Und jetzt sind wir drin im Eisloch. Der Anzug ist super eng anliegend, aber er hält mich warm. Jetzt schwimme ich hier im Nymphenburger Schlosskanal. Der Kopf guckt zum Glück noch aus. Und hier neben uns schwimmen die Eisschollen in verschiedenen Größen, Farben und Formen. Ja, ich hüpfe ein bisschen. Also es ist schon frisch. In normaler Kleidung ist es richtig gefährlich im eiskalten Wasser. Schon nach 2-3 Minuten kann man sich nicht mehr bewegen, erzählt mir Luca. Und wenn man versucht, rauszuklettern, bricht das Eis immer weiter ein. Die Rettung muss also im Ernstfall sehr schnell gehen. Zum Glück üben wir heute nur. Rettungstaucher Matthias Köhler steht schon am Ufer bereit. Er kommt mit einem roten Eisrettungsschlitten, der so groß ist wie eine Tür, direkt auf uns zu. Mit den Armen hält er sich seitlich an zwei Stangen fest und läuft zügig vorwärts. Am Ufer stehen zwei Feuerwehrmänner und halten Seile fest, die am Schlitten befestigt sind.
Ja, jetzt müssen wir einmal mit dem Oberkörper hier drüber rutschen. Einfach zu mir her. Genau, gut. Jetzt machen wir den Gurt zu. Also ich habe dich jetzt quasi aus dem Eisloch mit diesem gelben Gurt nach oben gezogen, dass wir unter dir ein bisschen Luft haben. So bist du jetzt auf diesem Eisrettungsschlitten. So.
Und war das für dich jetzt schwierig hier an der Eiskante?
Jetzt geht's, weil das Eis bis hierher recht dick ist und tragfähig. Es gibt manchmal Einsatzstellen, da ist es ganz, ganz dünn und da muss man mit dem Paddel
vorwärts kommen.
Und wenn wir jetzt eingebrochen wären mit dem Schlitten?
Das macht nichts, weil der ganze Schlitten, der schwimmt. Und der schwimmt auch, wenn zwei Personen drauf sind. Mhm. Deswegen ist der so groß. Dann gebe ich mal das Zeichen und dann fahren wir zurück.
Also meine Beine liegen jetzt noch auf der Wasseroberfläche. Und mit dem Oberkörper liege ich jetzt auf diesem Schlitten, platt auf dem Bauch sozusagen. Und jetzt ziehen uns die Kollegen schon ans Ufer. Okay, das geht ruckzuck.
Gut.
Wir sind am Ufer angekommen.
Dann befreie ich dich
super.
Mal.
Super.
Oh Gott. Ja, ist schon Wahnsinn, gell?
Ja, das ist schon
Ich glaube, es ist schon cool, wenn man dann mit dieser Leiter da hochfährt und dann 20 Meter weit oben ist und löschen kann.
Ich finde Feuerwehrleute, die denken nicht nur so an sich selbst, sondern auch an andere, weil die ja anderen helfen.